Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Es folgt der zweite Teil unserer Besprechung zu den Beatles. Wir steigen ein, als es gerade um unsere Lieblingssongs geht. Es geht also nahtlos dort weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat.
Aber also ich habe ja vorhin auch schon Rain erwähnt. Für mich bleibt, glaube ich, tatsächlich dann so in der 65er, 66er Ecke. Sowas wie Rain, auch Strawberry Fields Forever. Da gibt es auch eine schöne Genese, wenn man sich so die zweite Anthology Compilation anhört. Da sind, glaube ich, dann drei verschiedene Versionen drauf, wo man so, wo dieses Stück so nach und nach zusammengebaut wird, auch in verschiedenen Rhythmen, mit verschiedenen Hintergrundgeräuschen, also einmal nur so Piano, dann irgendwie so mit ganz viel Overdubs und so. Ich glaube, man müsste das wirklich so eine Best-of, man müsste es wirklich über die verschiedenen Phasen so sagen. Also da ist es halt so, dann, wobei, ja, bei Revolver, ich meine, ich bin halt auch riesiger Fan von Tomorrow Never Knows.
Ja.
Dieses, wo sie ja auch als eine der ersten Bands so mit diesen rückwärts abgespielten Tonbändern und so experimentiert haben.
Mhm.
Und dann mag ich auf der Revolver auch sehr gerne And Your Bird Can Sing, beziehungsweise She Said, also diese beiden, weil die so einfach so reinknallen. Also diese psychedelische Phase. Also
ja,
alles, wo sehr dicke Gitarrentextur und einfach ein fetter Sound dabei ist. Andererseits mag ich auch das Knallen, so dieses Gitarrenknallen von Hard Day's Night oder dem Titelsong Please Please Me, wo einfach so richtig geile, um dieses blöde Wort, fetzige.
Ja, so haben wir es vielleicht damals genannt.
So fetzige Akkordfolgen einfach passieren. Das macht einfach Spaß beim Hören, weil man einfach auch hört, wie sie Spaß haben, das zu spielen in dem Moment. Genauso Anytime at All. Das ist auch, das ist von A Hard Day's Night. Damit geht die zweite Seite los. Das ist so Anytime at All. Da-da-da-da. Anytime at All. Das ist halt so ein richtiger, das macht so einen richtigen, so richtig on point, ne? Also es einfach sehr, sehr gut gespielt auch. Und dann, wenn man jetzt so die Post-Revolver, so die späte, also würde jetzt bei Sgt. Pepper von der späten Phase schon anfangen zu sprechen, wobei Strawberry Fields ja eigentlich auch aus der Sgt. Pepper Phase ist, das haben sie ja eigentlich auch überlegt, auch auf dieses Album zu nehmen. Und da muss ich jetzt nochmal überlegen. Nee, ich glaube, ich würde eher noch eins weiterspringen so und dann direkt beim weißen Album weitermachen. Da, weil sie da halt auch musikalisch nochmal ganz neue Sachen machen, auch so Folk und Blues und
Country.
Genau. Also ich war lange Zeit riesiger Fan von Rocky Raccoon. Das habe ich zeitweise auswendig gelernt, weil ich so dann immer so vor mich hingesungen habe irgendwie, weil es einfach so eine coole Geschichte ist und so. Da finde ich aber eher auch so diese ausgefeilten Balladen, sowas wie Sexy Sadie, ziemlich gut. Da bleibe ich immer am ehesten hängen, wenn ich das weiße Album jetzt heutzutage nochmal höre. Oder auch gerade in der neuen Abmischung ist Glass Onion und Dear Prudence. Vor allem Dear Prudence klingt so wunderbar. Da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, als ich das erste Mal wieder gehört habe, dann jetzt in der neuen 2018er Version. Das ist richtig, richtig gut gelungen, richtig gut geworden. Weil es ja so ganz sanft anfängt und dann so orchestral wie so eine öffnende Blüte so sich so immer weiter aufbaut und so richtig The Sun is Up, The Birds Will Sing, It's Beautiful, It's Everything und so. Einfach orchestral, sehr, sehr toll. Und ansonsten, naja, natürlich auch die George Harrison Sachen. Ich finde, da zur späten Zeit läuft auch George Harrison einfach zu seiner großen Form auf. Sei es jetzt mal Why My Heart, Guitar Gently Weeps oder auch Something auf Abbey Road, ne?
Oder Piggies auf dem weißen Album. Nee, aber das ist, aber Piggies ist, finde ich, aber auch faszinierend, wie das klingt, einfach mit diesem Cembalo, ne, mit dem Harpsichord. Also wie das, das ist, glaube ich, auch eine der ersten Verwendungen von dem Instrument überhaupt für Popmusik wieder so. Also das ist so, ich muss aber auch sagen, dass ich eine ganz komische, zum weißen Album so ein komisches Verhältnis habe, weil ich das auch, weil ich sehr viel das sogenannte Grey-Album gehört habe, ne, von Danger Mouse. Wo der das weiße Album genommen hat, zerhäckselt hat und dann als Backing-Tracks benutzt hat für Jay-Z-Raps. Das ist dann sehr komisch, wenn ich dann irgendwie mal feststelle, ach, das ist der Song und das ist der Song, weil ich das irgendwie mit irgendwelchen Jay-Z-Raps mehr verbinde als mit der Originalversion. Also
Ja, ich habe zum weißen Album eher ein bisschen ein gestörtes Verhältnis, auch mehr also zum Teil, weil ich irgendwann mal, das hatte ich mir mal auf einer Minidisc, glaube ich, mitgeschnitten vom Deutschlandfunk, und ich finde diese Reportage nicht mehr. Das war eine super interessante und auch sehr, sehr gruselige Reportage über den Attentäter von John Lennon. Mark David Chapman und auch so Charles Manson und so diese die Family und so diese, die Tate Murders.
Ja, also da ist ja, das weiße Album war ja eine ganz große Inspiration leider für Charles Manson. Genau,
und da gehen sie sehr stark drauf ein, wie er so Blackbird so als ein Song über den Rassenkrieg so gelesen hat und da irgendwie so ganz
Und Piggies, der hat ja dann Pigs und Piggies, er war ja in Blut an die Wände geschmiert und so. Ja. Und dann Revolution, nein, hat er auch irgendwie, also da muss ich auch sagen, da habe ich auch ein ganz geschüttetes, das mag ich mir gar nicht anhören, Revolution, nein, vom weißen Album, weil ich da auch, weil eben so jemand wie Charles Manson dann da so viel reininterpretiert hat.
Das hat mir echt das Album ein bisschen unheimlich gemacht eine Zeit lang, ja, aber man darf das, glaube ich, nicht die Überhand nehmen lassen, weil es einfach, aber man darf sich nicht von Charles Manson das weiße Album, glaube ich, vermiesen lassen.
Nee, natürlich nicht. Weißt du, dann könnte man sich auch die Beach Boys von Charles
Manson. Genauso wenig, wie man sich von Mark David Chapman den Fänger im Roggen vermiesen lassen kann, weil er sich von diesem Buch halt verleiten hat lassen.
Was fehlt uns noch?
Ja, wie ist es mit John Lennon? Also von dem muss ich ja sagen, habe ich mehr auch von den Post-Sachen gehört. Also natürlich Imagine, was ich jetzt schon länger mir nicht mehr angehört habe, wo ich auch so ein bisschen nicht mehr so,
muss ich sagen, ich kenne so das Album gar nicht wirklich. Ich kenne halt das, den Song, aber nicht das Album wirklich. Rock'n'Roll habe ich, wo er die ganzen, das sind eigentlich fast nur Coverversionen, oder? Ich glaube, da spielt er die ganzen klassischen Sachen.
Da bezieht er sich ja auch wieder so, da spielt er teilweise Sachen, die auf den ersten Beatles-Alben oder auf den, die sie in Hamburg gespielt haben, so. Ist halt so ein Nostalgie-Album. Aber ein Album, was ich sehr mag, bis auf die Tatsache, dass es so immer so im Wechsel Songs von Yoko Ono auch hat, ist Double Fantasy, was halt einfach vom Prinzip her auch einfach ist, dass sie sich so abwechseln und jeder halt so ein Stück machen durfte. Und sie macht dann immer so ihre Gaga-Fluxus-Songs so, aber von John Lennon sind da wirklich tolle Lieder drauf, sehr viele Klassiker. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was er gemacht hat, auch dann, bevor er ermordet wurde.
War das Double Fantasy eigentlich auch als Plastic Ono Band? Nee, ne? Das ist
Nee, das ist John Lennon und Yoko Ono einfach. Ja. Also das haben sie beide zusammen gemacht.
Ja, also Rock'n'Roll ist 75.
Ich habe auch so, also da gab es ja auch so eine Anthology von John Lennon, die dann irgendwann gemacht wurde, über die verschiedenen Alben. Und auch so mit Outtakes, da habe ich nur so eine Compilation, die Once Upon a Time heißt, so mit W geschrieben, Once Upon a Time, wo dann so ein paar auch sehr gute Sachen drauf sind. Aber der hat ja auch so wirklich so ein paar experimentelle Alben wirklich, also so mit Klangcollagen und so gemacht, irgendwie Unfinished Music, Wedding Album und so, das, da habe ich jetzt nicht so meinen Fokus drauf gehabt. Oder Wars and Bridges und Mind Games, das sagt mir alles nichts, die kenne ich nur vom Titel her.
Ja, muss ich auch gestehen. Also da habe ich eher quasi noch ein Verhältnis zu tatsächlich Paul McCartney. Also am ehesten von den, von allem, was so, was die nach den Beatles gemacht haben. Also Paul McCartney und eben Wings.
Ich meine, und dann natürlich George Harrison. Der hat ja auch einiges gemacht. Aber da habe ich, glaube ich, bis auf die Vinyl 7-Inch von Got My Mind Set on You kein einziges. Kennst du das noch?
Ja, ja, ich hab das Album Cloud 9 aus den 80ern. Das ist auch so, das ist auch ein richtig fieses 80er Cover. Aber das ist für mich so ein Song, den habe ich als Kind gehört, ohne zu wissen, dass es George Harrison ist. Und bis ich dann zum ersten Mal das auf Platte gehört habe, verdammt, das ist erstens eine Coverversion von einem sehr strange Soul-Stück, das ganz anders klingt. Und das ist so für mich so ein Unbegriff. Das war so ein Song, den habe ich im Radio gehört, als wir gerade umgezogen waren und wir zwischen Rheinland und Mosel am Wochenende öfter zu Großeltern gefahren sind. Da war das so ein Song, der lief dann immer auf SWF3 damals oder so. Das ist so, woran ich ja denken muss. Ja, also das ist und das habe ich, muss ich überlegen, ich glaube, das war sogar noch eine Platte, die ich hatte, bevor ich eine Beatles-Platte hatte, hatte ich diese zu, weil als ich angefangen habe, Platten zu sammeln, habe ich die geschenkt bekommen und die hatte ich auch, bevor ich mir irgendwie eine Wings Greatest Hits gekauft habe und jetzt habe ich halt eben das weiße Album und das die blaue Compilation in meine Sammlung einverleibt.
Schön ist da noch die Supergroup The Traveling Wilburys, der ja zusammen mit Jeff Lynne und Roy Orbison, Bob Dylan und Tom Petty gegründet hat. Zwischen 1988 und 1992 mit Schunkelrock, ne? So Dad-Rock. Das ist schön mal so zum Samstagnachmittag sich anhören. Handle with Care oder dieses Everybody Needs Somebody to Lean On.
Ja, das ist eigentlich eine lustige Kombination. Die Cloud 9 war da auch so ein bisschen mit. Stimmt, weil da waren die ja, bei Cloud 9 sind die ja alle drauf. Und auf der Cloud 9 spielt, glaube ich, auch, spielt er nicht sogar Clapton Gitarre? Ist nämlich ziemlich krass. Ja, genau, Clapton spielt Gitarre, Jeff Lynne ist dabei, Elton John war dabei bei der Cloud 9, Ringo am Schlagzeug, teilweise zumindest, sehr lustig, also das stimmt, aber da war ich noch so fasziniert, als ich das gesehen habe, als ich dann die Platte hatte und man gesehen habe, meine Güte, wer da alles auch drauf dieser Platte drauf ist. Aber das Cover, ey, das ist so wirklich so Fototapete, hässlich gemustertes Hemd, gespiegelte Sonnenbrille, das ist so, ja, 1987 in einem Foto.
Wahnsinn, ja.
Sag mal, ist das denn, war das denn, wann hat er denn nochmal, hat er danach nochmal ein normales Soloalbum gemacht?
Ja, das hatte ich auch, aber das habe ich dann irgendwann mir verschenkt oder auf eBay verkauft oder so, weil ich es dann doof fand.
Ja, Brainwashed. Das war
Brainwashed, genau.
Ach krass, 2002 tatsächlich noch.
Schade, das würde ich auch gerne noch mal hören.
Ach, das wurde ja auch erst posthum veröffentlicht, ja, okay.
Auf Spotify noch mal raussuchen. Ach, es wurde posthum veröffentlicht, ah ja, okay.
Ja, und wurde zu Ende fertiggestellt von seinem Sohn Danny und Jeff Lynne. Die haben das dann am Schluss, die Overdubs eingespielt und so. Interessant.
Ach, dann fiel das so, glaube ich, dann muss das so ein bisschen zusammengefallen sein mit dem Konzert von George, was da irgendwie auch tot war. Wo ist es denn? Das ist hier.
Das war 2002, das war danach. Das war in dem gleichen Jahr, aber ein bisschen später. Also November 2002 war das Concert for George.
Ja. Das habe ich noch auf DVD.
Hm. Ja, das war ein Jahr nach seinem Tod. Ach, der ist kurz nach dem 11. September gestorben.
Ja, es wurde ja bei ihm eingebrochen und irgendwie hat er sich von den Verletzungen nie so richtig erholt und ist dann, glaube ich, aber an Krebs gestorben.
Ja.
Aber es hat ihm halt nicht gut getan, auch noch dann irgendwie überfallen worden zu sein. Naja.
Ja, ich überlege gerade, was hatte der noch für einen Krebs? Aber der hatte... Okay, also ja, Lungenkrebs mit Hirnmetastasen.
Aber das Album habe ich auch sehr schunkelig in Erinnerung, Brainwash. Da sind auch so ein paar so... Ja, also jetzt nicht so besonders geniale Sachen. Ich weiß es nicht, also...
Ach du Schande. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich kannte diese Story nicht von dem Angriff, dass da jemand eingebrochen ist und versucht hat, ihn umzubringen. Irgendwie ein auch irgendwie offenbar geistig gestörter. Das war, dass er quasi so ein zweiter Mark David Chapman quasi wäre da fast passiert. Und irgendwie seine Frau musste den noch in die Flucht schlagen mit einem Schüreisen vom Kamin oder so, um den noch Schlimmeres zu verhindern. Und er hatte 40 Stichwunden. Meine Fresse. Ja. Gott, oh Gott.
Ja, das war echt krass.
Jetzt frage ich mich, ob das einen Zusammenhang gibt, dass man womöglich den Krebs dadurch entdeckt hat, weil zwei Jahre später war dann die erste OP, wo sie einen Tumor aus der Lunge entfernt haben. Weil er hat eine ruptured lung auch durch diesen Angriff. Gruselig. Mhm. Ja.
Gibt's so fallen dir Lieblings-Cover-Songs von Beatles ein? Oder Leute, die irgendwie Beatles gecovert haben? Dann
McLemore Avenue. Womöglich auch so Songs. Ja, oh ja, noch was Komisches. Das habe ich auch zuerst, also jetzt nicht komplett, aber es gibt so ein Medley von Type O Negative, die ja so, die haben die Musik gemacht, die Him dann nachher populär und erfolgreich gemacht haben. Also so schmachtvollen, ein bisschen so mit Kajal bemaltem Rock mit tiefer Stimme. So eine Mischung aus Gothic und so ein bisschen Schmalz. Aber die haben auf ihrem Album, wie heißt denn das Album nochmal? Oh verdammt, ich hab's doch auf CD und hab's mir dann... das habe ich leider nicht auf Platte. Ich habe von denen nur ein Best-of auf Platte. Die haben ein Medley gemacht mit Daytripper. Und zwar war das World Coming Down, hieß das Album, von 1999. Und darauf haben die dieses Daytripper-Medley gemacht. Und da haben die auf 7 Minuten ein Medley gespielt mit Daytripper, If I Needed Someone und I Want You, She's So Heavy. Und da habe ich zum ersten Mal I Want You, She's So Heavy kenne ich zum ersten Mal in der Version von denen und das hat halt so gepasst, weil das ja auch so ein Proto-Doom-Metal-Stück eigentlich ist. Ich finde das so faszinierend, dann die Originalversion zu hören, wie langsam und so runter. Das ist so wirklich so ein bisschen auch, ja, früher Heavy Metal, ne? Und dann sehr passend, dass dann so eine, dann auch, naja, so richtig Metal-Metal ist jetzt Type Negative nicht. Ja, teilweise ist doch schon, aber das muss ich sagen, ist eine sehr coole Version, finde ich. Also das gerade, wenn die so Daytripper! Und dann so mit so, das kann man, ist schwer zu beschreiben, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr charakteristisch, sage ich mal. Ist jetzt nicht übrigens, dass ich sage, das ist, aber ja, also für mich ist das einfach eine sehr persönliche Beatles-Cover, ja, ein Medley eben. Ansonsten, wer fällt mir denn noch ein? Ja, definitiv eben die McLemore Avenue und da eben auch dann das Medley mit Come Together. Kennst du die komische Version von Michael Jackson?
Mm-mm.
Er hat in den 80er Jahren hat er eine Version aufgenommen.
Doch, vielleicht kenne ich es doch.
Die war auf dem Soundtrack, glaube ich, von dem Moonwalker Soundtrack. Mhm. Und ja, klingt halt wie Michael Jackson 80er Jahre. Das ist so die Zeit, glaube ich, von Bad ungefähr. Und hat halt so sehr, sehr, sehr compressed Drums und ja, ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass ich sagen muss, das muss man gehört haben oder so, aber ist interessant, sag ich mal. Und zum Thema Michael Jackson und Paul McCartney, ganz großer Song, ne? Say, 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 ne?
Ja.
Wo wir nochmal hier beim, nach Post-Beatles Solo-Werk sind. Und kennst du das Musikvideo davon? Ist ja irgendwie frühe 80er Jahre und da sind irgendwie Paul McCartney und das hat so ein komisches Oldtimey-Setting und da sind die so, das ist so, wie als wär's so, spielt so im frühen 20. Jahrhundert und dann sind die, das ist auch aus so einer Farm gedreht und das ist die spätere Neverland Ranch. Auf, bei dem Musikvideodreh hat Michael Jackson die Neverland Ranch kennengelernt und sich dann da die dann gekauft. Das war nach diesem Musikvideo. naja, lass mich überlegen. Weil mir fallen nur so komische Sachen ein, wenn Leute Sachen gecovert haben, die aber auch schon die Beatles gecovert haben. Weil haben nicht die Secret Machines auch Money gecovert, aber das ist ja gar nicht von den Beatles im Original. Sag du mal, was wären denn so deine?
Mir fällt nur ein, das ist so ein das habe ich aber auch selbst nie so verifiziert, aber es gibt wohl eine Verfilmung von Sgt. Pepper. Also von dem Album. Und dazu wiederum einen Soundtrack, wo dann irgendwie so mit 70er Leute mitgespielt haben.
Also die komplette Sgt. Pepper danach spielen, oder wie?
Und Elton John und so. Und das muss aber ziemlich schlecht sein, auch so sehr so im Drogensumpf gegangen.
Mir fällt noch was anderes ein. Und da habe ich, glaube ich, auch noch mehr eine
mit den Bee Gees und Peter Frampton und so. Also irgendwie so eine ganz komische, so 1978er Angelegenheit. So, ist also aus dem Disco-Zeitalter schon fast.
Kennst du den Film Across the Universe?
Da fällt mir was ein. Genau, ja, ist das der, den ich meine?
Bestimmt. Das ist ein Jukebox-Musical als Film.
Oh, ja, nee, der ist es nicht. Ja, ich habe ihn ja gerade auch bei Google mal gefunden.
Er hat auch einen ganz schönen Soundtrack. Ich kenne eigentlich nur den Soundtrack. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen.
Doch.
Und der ist halt, das ist, glaube ich, so ein bisschen von der Story so ein bisschen Hair-mäßig. Da sind dann
ist wie so ein Musical, ja.
Es ist ein Musical, genau, und das ist von der Julie Taymor, die noch gemacht? Die ist dafür zuständig, die hat das die Musical-Adaption von The Lion King, glaube ich, also die war, genau, also Theater ist Theater, Oper, Theater und Filmregisseurin und hat eben die Original Lion King Broadway Inszenierung gemacht und das war halt dann deutlich später, hat sie dann 2007 dieses Jukebox Musical mit konzipiert und dann haben sie eben dann, die Songs sind alle neu eingesungen und auch teilweise von Bands neu eingespielt und ich meine, dass da auch die Secret Machines teilweise Songs für, dann waren die teilweise die Backing-Band, meine ich.
Naja, ich erinnere mich, so ganz düster. Ja. Muss ich mir auch mal anhören.
Ja, die haben Blue Jay Way und Flying haben die gecovert.
Genau.
Ja, es gibt da, glaube ich, auch eine ganz komische Version. Oh, welcher Song ist denn das nochmal? Irgendwas mit, ja, Lucy in the Sky with Diamonds läuft über die Endcredits gesungen von Bono. Also das ist so. Und apropos Bono und The Edge, die Frau hat, glaube ich, auch die undankbare Geschichte, dass sie dann später das missglückte Spider-Man-Musical mit zu verantworten hatte, glaube ich.
Ich glaube, Bono spielt auch eine Figur, die Dr. Robert heißt in dem Film.
Ja, also das ist ja der Film ist voll von Figuren, die alle nach einfach nur irgendwie lose nach Songs benannt sind. Ne? Also es gibt einen Jude, es gibt eine Lucy, es gibt einen Max Prudence, aus Max Sadie gibt es natürlich. Kite. Prudence, ja. Rocky Raccoon, ja, Uncle Teddy, Dr. Robert. Gibt auch eine Mother Superior. Mr. Kite gibt's auch. Ja, aber habe ich bis heute nicht gesehen, deswegen kann ich nicht wirklich dazu sagen, ob der gut ist. Ich habe nur so mal so Ausschnitte gesehen, weil das finde ich teilweise auch ein bisschen albern. Also ich glaube, auf YouTube habe ich mal so einen Ausschnitt gesehen, wo sie eben She's So Heavy singen. Und da geht's irgendwie, und deswegen muss ich das mit Hair verbinden. Da geht's nämlich, glaube ich, um, weil der Film spielt, meine ich ja, auch so in den 60ern. Ja, genau. Und ich glaube, es geht um Briten, der dann nach Amerika geht. Aber es geht dann auch um Leute, die irgendwie zum Vietnamkrieg eingezogen werden. Und da sind dann die ganzen Rekruten und die tragen dann die Freiheitsstatue und singen dazu She's So Heavy. Ja, das fand ich ein bisschen albern.
Naja. Nee, was mir noch eingefallen ist, ist nämlich I Am Sam, der Film. Kennst du den?
Ach, stimmt, ja. Das weiß ich auch. Der besteht ja so mit Sean Penn.
Und so sein Sohn, der ein bisschen geistig behindert ist. Und da geht es, glaube ich, um das Sorgerecht. Und Michelle Pfeiffer spielt auch mit.
Der Soundtrack ist komplett...
spielen in dem Film eine Rolle und der ganze Soundtrack besteht aus Covers. Ja. Eine sehr, sehr schöne Version von Hide Your Love Away von Eddie Vedder und genau, die Wallflowers. I'm looking through you. Das ist auch sehr schön. Ja.
Golden Slumbers von Ben Folds, aber ich finde es eigentlich fast ein bisschen albern, Golden Slumbers so als Einzelsong zu covern. Oh, mir ist gerade noch ein ganz wichtiges Cover eingefallen. We Can Work It Out von Stevie Wonder. Wo ich es gerade hier lese. We Can Work It Out ist hier in der Version von Heather Nova, of all people. Ja, aber ja, und der erste Song, da habe ich auch zum ersten Mal das Lustige ist, dass ich manche Songs auf dem I Am Sam Soundtrack zuerst gehört habe und dann, also weil die finde ich auch schön, aber das relativ nah am Original von Amy Mann und Michael Penn, was ja ihr Mann ist, meine ich, ne? Das ist der Bruder von Sean Penn. Die haben zusammen Tour was aufgenommen, als das ist der Opener von dem Album. Nee, aber We Can Work It Out von Stevie Wonder, falls du die nicht kennst, sehr, sehr cool.
Mhm.
Oh, aber definitiv. Wenn du es nicht kennst, musst du auf jeden Fall einen Link schicken. Also das ist grandios. Also sehr funky, sehr, sehr schnell. Ach krass, es gibt auf der europäischen Version war als Bonustrack drauf sowohl Lucy in the Sky with Diamonds von Amy Mann und Here Comes the Sun von Nick Cave. Mhm. Das würde ich aber gerne mal hören. Ich habe das Gefühl, werden wir nicht gerecht. Irgendwas fehlt. Ach, wir nehmen aber auch schon, wir nehmen schon 1:18 auf.
Das ist. Das war so ein Parfumsritt irgendwie, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja, aber es wäre auch, glaube ich, jetzt da komplett durch. Aber das ist so bescheuert, weil.
Wir haben über die Filme noch nichts gesagt, ne?
Stimmt.
Und dann über 8 Days a Week, über diesen Konzertfilm von Ron Howard,
der letztes oder vorletztes Jahr rauskam, ne? Den habe ich auch im Kino gesehen. Den fand ich ziemlich gut. Das hat mir auch nochmal die klassischen frühen Beatles, die Live-Beatles auch nochmal viel näher ans Herz gelegt, so.
Ja, und das ist auch super restauriert, also das Material, was man da sieht, ne?
Ja, das ist unglaublich, ne? Also sowohl die Bildqualität, ne? Es ist fast schon surreal, wie man dann diese relativ hochauflösenden, also nahen persönlichen Aufnahmen von den halt Leuten sieht, wie sie da ausflippen, so, ne? Ja, aber ich muss sagen, zu den Filmen habe ich, war das ganz komisch. Ich habe als Kind muss ich irgendwann mal Ausschnitte von Yellow Submarine gesehen haben, weil ich habe so Bilder vor meinem geistigen Auge und ich habe auch so andere frühe Kindheitserinnerungen. Zum Beispiel war John Lennon die erste Person, die ich kannte, die erschossen worden ist. Also das ist so, obwohl das war ja vor meiner Geburt, aber das weiß ich halt, weil mein Vater das wahrscheinlich uns gesagt hat, dass John Lennon erschossen worden ist, ich erinnere mich noch, ich glaube, es gab so, das ist so bescheuert, dass ich an sowas mich erinnern kann, da war ich keine 5, also das muss eine meiner ersten Erinnerungen sein. Vielleicht ist es vermischt, dass ich auch so mit so Sachen, die mir nachher erzählt worden sind. aber dass mein Bruder gespielt hat, da ist, wir hatten so einen Bauernhof oder so und da lag irgendwie, der Hahn war umgefallen, lag auf dem Boden und dann hat meine Mutter gefragt, was mit dem passiert ist, und dann hat mein Bruder gesagt, der ist tot. Und dann meinte er, wieso? Und dann hat er gesagt, ich habe ihn erschossen. Und das habe ich in meiner Erinnerung, also von wegen erschießen, also meine Eltern waren hier Pazifisten, wir durften keine Spielzeugpistolen und so haben früher. Und gleichzeitig wusste ich, dass irgendwie erschossen worden ist, nicht irgendwer im Krieg, sondern John Lennon. John Lennon ist erschossen worden. Das ist so. Ja. Ja, aber das hat jetzt nicht wirklich, aber so genau. Und ich habe irgendwie von meinem geistigen Auge eine Szene aus Yellow Submarine. Ich wollte das eigentlich deswegen auch nochmal gucken, um zu gucken, ob es das wirklich gibt, wo die im U-Boot sind und John Lennon wird von den anderen getrennt. Und das habe ich irgendwie als Kind schon so, als wäre das nach seinem Tod gewesen. Als wäre das irgendwie eine Darstellung dessen, dass John Lennon weg war. So, und, aber das kann ich mir, das ist, wie gesagt, eine sehr wabrige Erinnerung, die ich an den Film habe. Ich habe auch so, Ausschnitte aus jetzt Hard Day's Night habe ich eher so, kenne ich jetzt, glaube ich, eher aus dem Anthology, aus dem Fernsehmehrteiler, weil da haben sie ja dann diese quasi die Videos zu Can't Buy Me Love und so. Ist das wo sie über die Feuertreppe rennen und so und dann, oder ist das A Hard Day's Night, der Titelsong? Ich bin gar nicht mehr so sicher.
Ja, weiß nicht. Aber das ist ja auch, das sagen sie ja, glaube ich, auch in dem Film, also in diesem Konzertfilm, dass halt diese Spielfilme wirklich nur gemacht wurden, um irgendwie noch mehr Geld zu machen, die auch eine völlig krude Handlung hatten. Und dann ist irgendwie mal Ringo verschwunden oder erbt irgendwie von seiner Tante was. Und dann müssen sie den irgendwie retten oder also es ist völlig konfus, geht nur darum, dass irgendwie die Musik eingebaut werden kann und die Beatles irgendwie das Bild laufen, so. Mehr nicht.
Genau. Ja, das ist die Höhe ist ja dann, also eigentlich der Zeichentrickfilm, das ist zwar eigentlich ganz cool, ne, Yellow Submarine, weil das sehr abgedreht ist, aber dann haben sie ja auch irgendwelche Schauspieler, sprechen ja dann die Beatles-Figuren, das sind ja nicht die Beatles selber, die Charaktere sprechen. Und da hört man auch dann einfach so dann auch teilweise irgendwelche älteren, also sind glaube ich auch Songs, von der Timeline, ich komme nicht durcheinander, was wann war, aber da haben sie dann auch ältere Sachen dann verwendet oder Sachen von Sgt. Pepper verwendet. Und auch allein schon, dass sie Yellow Submarine gemacht haben, der Song war zu dem Zeitpunkt glaube ich ja auch schon was älter. Ja, aber das ist alles so nah beieinander, das war jetzt glaube ich 2 Jahre alt oder so. Ja, wenn ich überlege. Ja,
den fand ich, also Yellow Submarine habe ich gerne geguckt, ja. Wo wir aber auch noch gar nicht gesprochen haben, natürlich sind die ganzen Verschwörungstheorien, Paul ist tot und so.
Ja, aber das muss man das besprechen. Ja,
auch viele Filme zu und die ganzen Hinweise, dass er barfuß ist
auf dem Albumcover,
dass er diese rote Ansteckblume hat auf dem einen Albumcover und so.
Ja. Das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen bescheuert mit dem das ist total bescheuert.
Führt zu nichts.
Und wenn dann muss man schon sagen, das Double von Paul McCartney hat einen ganz guten Output noch gehabt nach den Videos. Ja. Aber also ich glaube, Beatles sind so für mich. Das habe ich, als wir ja gestern unseren gescheiterten ersten Aufnahmeversuch gemacht haben, habe ich ja dich gefragt, ob du denn sagen würdest, die Beatles haben den Pop begründet oder vielleicht nicht, aber also ich glaube schon, dass es irgendwie, ich finde es schwierig, also außer man will einfach nur dagegen sein, finde ich es ganz schwierig, irgendwie die Beatles, also in ihrer Wichtigkeit, die Wichtigkeit zu bestreiten oder den Einfluss zu bestreiten, die und auch die Qualität der Beatles zu bestreiten. Ich finde, das ist ganz schwierig zu argumentieren. Also und ich muss, wie gesagt, also ich habe ja, das habe ich auch gestern schon erzählt und wiederhole ich mich jetzt, oder vielleicht habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich mit zu Let It Be kein wirkliches Verhältnis habe, zu einem Song auch, aber das ist ein Song, den ich, wenn ich den höre, der rührt mich zu Tränen. Das obwohl, ich irgendwie so eigentlich sagen würde, ach, ist eigentlich so ein bisschen kitschiger Song. So. Da habe ich auch noch eine lustige Assoziation zu. Als Kind habe ich gedacht, das hieße Lass es sein. Also im Sinne von Lass das. Let it be. Also, aber ich glaube, das haben auch meine Eltern schon als Jugendliche falsch verstanden.
Lass es sein.
Oh. Lass es sein. Die Mutter Maria sagt zu mir, lass es sein.
dann habe ich dann auch eine Zeit lang auch ein Problem mit dem Song gehabt, weil ich dachte, das sei religiös. Aber es geht ja um seine tatsächliche verstorbene Mutter, von der Paul McCartney da singt. Mhm. Das ist eigentlich interessant, ne? Weil John Lennon hat ja auch in Julia auch seine Mutter besungen, ne?
Mhm.
Und seinen Sohn dann auch Julian genannt nach seiner Mutter. Ja, und wiederum Hey Jude ist ja eigentlich Hey Jules.
Mhm.
Ja, Hey Jude, ne, haben wir, glaube ich, habe ich nur kurz nebenbei erwähnt, ne, auch, weiß ich gar nicht, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie grandios der Song ist, ne. Ja, ich glaube.
Über das Solowerk von Ringo sprechen?
Ich kann dazu nichts sagen. Der hat ja nicht so, der hat auch, ich erinnere mich, dass der ab und zu nochmal so, der hatte da so eine Supergroup, dann irgendwie, da wurde dann einfach, weil er ja Ringo's All-Star-Band, ne, gab's, glaube ich.
Mhm.
Ringo Starrhin ist All-Star-Band. Krass, mit Steve Lukather. Okay, der Rest, kann ich schon nicht, Colin Hay von Men at Work war da auch Mitglied oder ist aktuell Mitglied. Die gibt es bis heute, seit 1989.
Hey, und sein letztes Studioalbum ist am 15. September 2017 erschienen. Give More Love.
Ah, stimmt, das habe ich sowieso noch mitbekommen, aber Ringo. Ringo, ich habe auch nochmal gegoogelt, weil ich das nämlich so im Hinterkopf gespeichert hatte, dass eben The End das einzige Drum-Solo ist, das Ringo je hat spielen können dürfen. Und dann hatte ich auch irgendwie so im Kopf abgespeichert, dass Ringo ja so in diesem Ruf steht, er sei nie ein guter Drummer gewesen. Also weiß ich nicht. Also ich kann das jetzt nicht wirklich bewerten, ob Ringo oder es gibt sogar die, von wegen Verschwörungstheorie, die Behauptung, dass teilweise Paul McCartney, wenn die anderen weg waren, dann die Drum-Tracks nochmal neu eingespielt hat, weil die von Ringo nicht so gut gewesen wären oder so. Aber da habe ich eine nette Artikel gefunden, dass Ringo kein showy Drummer war und nie einer, der im Vordergrund gestanden hätte, sondern eigentlich immer der perfekte Drummer für die Beatles war, der das gemacht hat, was nötig war und nicht irgendwie sich selber, also jetzt so technisch irgendwie in den Mittelpunkt gestellt hätte durch irgendwie abstruse oder weiß nicht was, künstlerische Auswüchse oder so. Also kann ich jetzt nicht, da habe ich zu wenig Ahnung von Schlagzeugspielen jetzt genau, aber was die Beatles auch von ihrer Dynamik her so eine Vorlage waren, auch für Boygroups.
Mhm.
Ich überlege, weiß nicht genau, wann die Monkees gecastet worden sind, weil das ist jetzt das früheste Beispiel von einer Castingband, das mir so einfällt, aber die Beatles wäre das nicht echt gewesen, wäre unmöglich gewesen, die so zu casten, also mit auch wie die sich, die ganze Entwicklung, die durchgemacht haben, also inklusive dem Ruf, dass der Paul der Nette ist und der John der Intellektuelle, aber auch ein bisschen Rowdy-hafte und weiß nicht, George Harrison in der Frühphase war hauptsächlich der Jüngste und Ringo war der Clown so und ist, ja, finde ich interessant. Also aber du wolltest gerade was anderem anfangen.
Ich wollte nur noch mal darauf zurückkommen, dass auch wie Paul McCartney auch die Drums, es gibt auf der Anthology Nummer 3 auch einen Song, den später die Band Badfinger gecovert hat, den sie halt quasi von Paul übernommen haben, Come and Get It, der als Demo drauf ist, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, alles drum dran, und Paul McCartney spielt jedes einzelne Instrument selbst. Dass der ist irgendwann auch, das war, glaube ich, während der Sessions für das Weiße Album auch, als sie halt irgendwie sich auch so ein bisschen zerstritten hatten, ging er irgendwie auch einmal so morgens ins Studio und hat einfach diesen Song komplett alleine aufgenommen. Und wenn du den hörst, das ist Wahnsinn. Also es klingt echt faszinierend.
Ja, ich sehe gerade, er hat das 1969 als Demo eingespielt. Für Abbey Road, ja. He sang and played piano on the first take, sang and played maracas on the first overdub, drums came third and bass guitar was added last. took less than an hour to finish. Alter.
Das musst du dir mal anhören. Das ist echt ein, ist auch einfach ein super Song. Also so ein richtiger Power-Pop-Song.
Ich muss aber auch, also ich finde bei Badfinger, also Badfinger kenne ich auch von einem anderen Stück, weil die das letzte Stück in Breaking Bad, das da zum Abschluss läuft, das ist von Badfinger. Mhm. Baby Blue. Und ich muss aber auch gestehen, ich muss mir auch mal Rain anhören, weil das Einzige, was ich zu Rain weiß, ist, haben sich nicht Oasis danach benannt? Also die hießen ja ursprünglich mal Rain. Mhm. Ich glaube, die heißen so wegen dem Song. Ne? Mhm. Wäre naheliegend.
Und tatsächlich, ein Song, den ich, glaube ich, dieses Jahr wirklich das erste Mal richtig bewusst gehört habe, als ich nochmal so ein bisschen recherchiert habe, war The Inner Light. Das ist eine B-Seite von, oder eine Doppel-A-Seite, glaube ich, von Lady Madonna.
Das kenne ich auch nur von das davon, so, dass es die B-Seite von Lady Madonna ist, weil ich das
also, so ein ganz indisch Einfluss ist auch, also mit
das Gitar ist auch ein, auch ein Harrison-Stück?
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, written by Harrison, ja.
Ja.
Ah ja. Ja, 68 Non-Album-Single. Ja, das ist auch ganz, ja, das klingt auch schon so, ne, vom Titel her, nach, hier Transcendental Meditation und so.
Mhm.
The last of Harrison's three songs from the Beatles era that demonstrate an overt Indian classical influence and are styled as Indian pieces. Huh. Hello, Goodbye, auch, wenn ich das, also wenn ich nur die Singles, weißt du, so die Liste der Singles lese, das ist so, ja, ich fürchte, das ist, wir werden es nicht schaffen, glaube ich, dem irgendwie nur ansatzweise gerecht zu werden.
Mhm. Auch eine, also was mir auch jetzt nochmal noch gerade so spontan eingefallen ist, es gibt auch so eine Band, so eine 70er-Jahre-Band, wo mir gerade auch der Name irgendwie nicht einfällt, Clark-Who oder so, oder Clark-Who, wo die so sehr Beatles-mäßig klang, wo die Leute wo teilweise dann vermutet haben, das ist so, die Beatles haben sich im Geheimen wieder zusammengetan und jetzt wieder ein neues Album zusammen gemacht. Das müsste ich nochmal recherchieren. Das kommt bei Mindhunter vor. Diese Serie, da hören die das einmal im Autoradio.
Ach echt? Okay.
Kannst du sofort sagen. Oder Clark Sue. Das ist so eine psychedelische Band. Achso, ne, jetzt habe ich den. Habe ich den Score von Mindhunter. Oh, ich finde es gerade nicht.
Hm. Ich versuche gerade mal rauszukriegen, was es sein könnte, aber nö. Ah, Coverversion. Warum fällt mir nicht mehr an Coverversion ein? Aber wie gesagt, ich glaube, mit We Can Work It Out von, also muss ich ja sagen, ich muss gestehen, ich glaube.
Ah, Klaatu. Calling Occupants of Interplanetary Craft.
Ach, zustande.
Klaatu mit Doppel-A. Das ist eine kanadische Band, glaube ich, und da haben. Kanadische Progressive Rock Gruppe, genau.
Klar,
da haben die Leute. Klaatu. Klaatu. Und da gab es das Gerücht, dass das die Beatles wären, die sich
73.
heimlich wieder zusammengetan haben.
Lustig. Psychedelisch. Ah ja, and often compared to the Beatles. And sometimes Guitar Rock of Queen. Progressive Pop.
Ich meine, das ist ja auch ein Thema, dadurch, dass die Beatles so auf einmal oder relativ plötzlich für die Außenwelt wahrscheinlich dann weg vom Fenster waren, haben sie natürlich auch so ein bisschen so eine Lücke hinterlassen. Ich habe auch schon oft gelesen, dass Crosby, Stills, Nash und Young so als Supergroup so als neue Beatles so ein bisschen gefeiert wurden, weil sie halt auch so eine ähnliche Reichweite und Popularität hatten. Oder dann irgendwie die Beach Boys oder auch die Bee Gees. Also so einfach, dass man so dieses Gefühl hatte, es gibt eigentlich fast niemanden, der so populär und so groß ist wie die Beatles. Dass man irgendwie versucht hat, andere Bands zu finden, die diese Lücke ersetzen können.